Die, die mit der alten Luther-Übersetzung aufgewachsen sind, kennen das Gleichnis als das Gleichnis vom Schalksknecht, was, glaube ich, sonst nicht mehr sehr geläufig ist. Hier haben wir gehört, die Überschrift war anders. In meiner heißt die Überschrift vom hartherzigen Schuldner. Der Schalk, das Wort hat ein bisschen die Bedeutung geändert. Heute, wenn man sagt, jemand sitzt der Schalk im Nacken, dann ist das eigentlich eher positiv. Meint man, dass es ein Schelm ist, dass er Humor hat, ein Witzbold ist oder was immer. Aber zu Luthers Zeiten war der Schalk eben ein Mensch mit einer boshaften Gesinnung. Und deswegen hier nennt er den Schalksknecht. Und wir wollen uns hier drei Dinge anschauen in diesem Text. Das erste ist mal der Anlass. Kurz davor hat Jesus ja von Gemeindezucht geredet, davon geredet, wie wir mit jemand umgehen, der in Sünde fällt und sich nicht korrigieren lassen will und das dann eben durch drei Stadien läuft, bis das Ganze vor die Gemeinde kommt. Und wenn er dann immer noch nicht Buße tut, dann soll er ausgeschlossen werden. Und in dem Zusammenhang sagt dann Petrus, stellt eine berechtigte Frage. Wie oft muss ich vergeben? Das ist eine verständliche Frage, denn er will zwar nicht so hartherzig sein wie nachher der Knecht in dem Gleichnis, aber irgendwo muss doch mal eine Grenze sein. Man kann sich ja nicht immer auf der Nase herumtanzen lassen. Und man muss irgendwo Schlussstrich ziehen. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir dann irgendwann einmal sagen können, so jetzt reicht's. Und dass wir die Retourkutsche geben können. Sondern es geht vielleicht auch darum, dass man irgendwo eben sagen kann, ich habe alles getan. Ich habe die Regeln eingehalten. Dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, was von mir erwartet worden ist. Das habe ich getan. Deswegen die berechtigte Frage, wie oft muss ich denn vergeben, um vor Gott gut dazustehen, um eben alles erfüllt zu haben, um das Gesetz eingehalten zu haben. Reicht 7-mal, fragt Petrus. Und damit war er schon über dem Durchschnitt. Denn die Rabbis seiner Zeit lehrten, dass man nur 3-mal vergeben muss. Und sie hatten sogar einen Bibelvers dafür. In Hiob 33 sagt Elihu, ja, Gott tut dies alles 2-3-mal für einen Menschen, um sein Leben vor dem Grab zu bewahren und ihm das Licht des Lebens zu schenken. Gott tut es nur 2-3-mal, wobei da nicht von der Vergebung die Rede ist, aber so sind wir Menschen oft. Wir nehmen einen Vers aus dem Zusammenhang, sehen nur ein Wort, was wir möchten, und bauen eine Lehre darauf aus. Das war damals die gängige Lehre im Judentum. 3-mal muss man vergeben. Und Petrus war sicher von sich selbst beeindruckt, dass er bereit war, mehr als doppelt so viel zu tun, als die Rabbis erwartet haben. Er dachte wahrscheinlich eben, dass er wirklich da schon gelobt werden wird von Jesus und Jesus sagen wird, nein, man muss es ja nicht übertreiben, also 3-mal reicht. Aber ich denke, Petrus machte hier zwei Fehler. Das erste ist, interessanterweise, er hielt sich für das Opfer. Wenn mein Bruder an mir sündigt, er kam überhaupt nicht auf die Idee, zu sagen, wie oft muss mein Bruder mir vergeben, wenn ich mich an ihm versündige. Die Frage ist, und das ist so menschlich, immer, was haben die anderen getan? Ich denke, das ist oft das Hauptproblem in der Seelsorge. Menschen kommen und brauchen Hilfe, aber in Wirklichkeit geht es darum, was die anderen getan haben. Und daran kann man ja nichts ändern, was die anderen getan haben. Sondern solange ich nur das Opfer bin, kann sich ja nichts ändern. Und die Frage ist, woran bin ich selber schuld? Wie weit habe ich etwas getan? Oder selbst wenn, und das kommt natürlich oft vor, die anderen etwas Schlimmes an mir getan haben, dann ist immer noch die Frage, wie ich darauf reagiere. Und das ist immer noch meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist nicht, was die anderen getan haben. Meine Verantwortung ist, wie ich darauf reagiere. Das heißt, Petrus ging davon aus, dass natürlich nur sich die anderen an ihm versündigen und dass er selber ja offensichtlich nicht schuldig wird und Vergebung braucht. Und der zweite Fehler, den er dann trotz allem gemacht hat, trotzdem er schon eine höhere Zahl angesetzt hat, hat er immer noch den Fehler gemacht, dass er dachte, Vergebung kann man zählen. Ein Kommentator sagt sehr treffend dazu, wer zählt, hat überhaupt nicht vergeben, sondern wartet nur die weitere Entwicklung ab. Vergebung kann man nicht zählen. Und dementsprechend ist auch die Antwort Jesu verhältnismäßig scharf. Und er sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal oder in andere Übersetzungen da sind, manche sagen auch 77-mal. Das Griechische kann man so oder so verstehen. Und die Kommentatoren sind sich nicht ganz einig, welches von beiden gemeint ist. Manche meinen, dass es eben das 77-mal ist und dass Jesus hier auf das Alte Testament anspielt. Dort gibt es die Geschichte von Kain, der 7-mal gerächt werden soll und dann der Lamech in seinem Kriegslied, sagt zu seinen Frauen, wenn Kain 7-fach gerächt wird, so soll Lamech 77-fach gerächt werden. Im Hebräischen ist es eindeutig 77, aber die griechische Übersetzung ist genau wie hier, 77 oder 70 mal 7 mal. Aber unterm Strich ist das völlig egal, ob es 77 ist oder 70 mal 7, denn wie gesagt, Vergebung kann man nicht zählen. So oder so sagt Jesus hier nicht, beim 78. Mal darfst du zurückschlagen oder beim 491. Mal. Und darum geht es überhaupt nicht. Wieder ein anderer Kommentator sagt hier zu dem Vergleich Lamech und was Jesus hier sagt, die grenzenlose Rache dort ist durch die grenzenlose Vergebung ersetzt worden. Es geht nicht um Zahlen. Es geht um Vergebung. Aber ich denke, Vergebung wird manchmal missverstanden. Und deshalb vielleicht kurz drei Abgrenzungen, was Vergebung nicht bedeutet. Vergeben bedeutet nicht verstehen oder entschuldigen. Wenn ich etwas verstehen und entschuldigen kann, dann brauche ich nicht vergeben. Wenn es verständlich ist, was er gemacht hat, wenn es entschuldbar ist, dann ist nicht wirkliche Vergebung notwendig. Vergebung bedeutet auch nicht vergessen. Das hört man zwar manchmal, vergeben und vergessen, aber vergessen hat nichts mit Vergebung zu tun, sondern mit einem schlechten Gedächtnis. Und vergessen kann man nicht befehlen. Und deswegen denken dann manche auch, das geht ja auch überhaupt nicht. Sie sind aus dem Schneider sozusagen, weil sie eben nicht vergessen können. Nein, vergeben bedeutet nicht vergessen. In Jesaja 43 heißt es zwar von Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Im Englischen steht dort eben, ich erinnere mich nicht an deine Sünden. Aber das heißt eben nicht, dass Gott sich nicht mehr erinnern kann. Das wäre ja unvorstellbar. Das würde heißen, dass wir etwas wissen, was Gott nicht weiß. Das würde heißen, dass er seinen Sohn ansehen muss und nicht mehr weiß, warum er eigentlich gekreuzigt worden ist. Weil er an unsere Sünde nicht mehr denken kann. Nein, er vergisst unsere Sünde nicht, sondern der Ausdruck dort ist ein Fachausdruck aus dem Rechtswesen, und heißt, dass es in einem Gerichtsverfahren nicht mehr aufgerollt wird. Dass Gott es uns nicht mehr vorhält. So ein bisschen wie der Mann seinem Freund erzählt, immer wenn ich mit meiner Frau streite, dann wird sie historisch. Er meint, sagte, du meinst wohl hysterisch. Nein, sagt er, historisch. Dann holt sie immer die alten Geschichten wieder raus. Aber das ist nicht nur das Privileg der Frauen, das machen manche Männer genauso. Das ist eben genau das, was hier gemeint ist. Wenn es vergeben ist, dann kann man nicht mehr historisch werden. Dann kann man nicht mehr die alten Geschichten immer wieder aufrollen. Und das dritte Missverständnis ist, dass Vergeben gleich Versöhnen ist. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn zum Versöhnen gehören immer zwei. Aber zum Vergeben gehört nur einer. Vergeben kann ich, egal wie der andere reagiert. Vergeben kann ich, wenn er gar nicht um Vergebung bittet. Vergeben kann ich, sogar wenn er schon gestorben ist. Aber versöhnen, dazu gehören zwei. Römer 12 sagt Paulus, wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Soweit es an euch ankommt. Das ist Versöhnung. Versöhnung ist, wenn sie beide mitmachen. Aber wenn keine Versöhnung da ist, wenn es nicht möglich ist, dann ist trotzdem Vergebung möglich. Versöhnung ist das Ziel, aber wenn es nicht erreichbar ist, dann können wir trotzdem vergeben. Das war der Anlass, dass dann Jesus diese bekannte Geschichte erzählt. Und ich muss zugeben, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese oder höre, dann bin ich empört über diesen unmöglichen Kerl. Und dann bin ich entsetzt. Denn dann muss ich erkennen, dass das Gleichnis ja von mir redet und nicht von irgendeinem bösen Menschen dort draußen. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist in drei Akten. Zuerst haben wir also den König, der seine Knechte ruft oder kommen lässt, um mit ihnen abzurechnen. Das Wort Knechte dort ist Sklaven eigentlich, aber das sind nicht Sklaven, wie wir heute Sklaven verstehen, nicht die Haussklaven, die die Füße waschen, sondern für einen König, das sind Verwalter, das sind hohe Angestellte, vielleicht Provinzverwalter, die also tatsächlich über viel Geld verfügen können. Denn für einen Haussklaven so viel Schuld zu haben, ist völlig unmöglich. Und so lässt er also seine Diener, seine Verwalter kommen und dann wird einer vor ihn gebracht, der ihm eine große Schuld hat. Je nach Übersetzung, manche übersetzen es eben nicht wörtlich. In dieser Übersetzung hier steht, einen Millionenbetrag schuldete er. Aber eben, wie wir es erst gehört haben, es waren 10.000 Talente. Das Talent ist die größte Geldeinheit gewesen damals. Und 10.000 ist im Griechischen damals die größte Zahl gewesen, die es gab. Also das Größte vom Größten hier, was er hier gibt. Eine Riesenschuld. Ein Talent hat umgerechnet damals gehabt 6.000 Drachmen oder Denare. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, kann sich erinnern, dass der Denar ein Tageslohn war, als die Leute im Weinberg gearbeitet haben. Dann hat jeder einen Denar gekriegt für einen Tag. Das heißt, ein Talent sind 6.000 Tageslöhne. Und das also dann mal 10.000 Talente, das sind also 60 Millionen Tageslöhne. Das wären ungefähr, nicht ganz, aber knapp 200.000 Jahresgehälter. Wenn man also nur ein Monatsgehalt von 2.000 Euro heute annimmt, dann wären das umgerechnet 4,8 Milliarden. Nun zugegeben, wir haben uns an diese Zahlen schon so gewöhnt, wenn man über die Nachrichten hört, über Griechenland und so weiter, dass uns das nicht mehr erschreckt. Aber wenn man überlegt persönlich, ich habe eine Schuld von 200.000 Jahresgehältern, dann ist wohl klar, dass man die wohl nicht mehr in diesem Leben abzahlen wird. Und ich denke, es ist offensichtlich hier, dass Jesus übertreibt. Niemand kann so eine Schuld haben. Aber es gibt ja zwei Arten von Übertreibungen. Es gibt eine Übertreibung, das ist eine Lüge, das ist Sünde. Wenn ich also denen, die heute fehlen, erzählen würde, heute waren 120 im Gottesdienst, dann wäre das eine Lüge, eine Übertreibung. So viel sind es nicht. Aber es gibt eine andere Art von Übertreibung, eine Hyperbel, wie es genannt wird, die üblich ist, wo man aber auch sofort weiß, dass es eine Übertreibung ist. Und Jesus gebraucht das sehr wohl oft, oder die Bibel gebraucht es überhaupt oft. Wenn es heißt, dass ganz Jerusalem zu Jesus hinausgegangen ist, dann ist es offensichtlich, dass es nicht jeder Mensch in Jerusalem war, dass alle Alten, alle Kranken, alle Babys, sondern das ist eine Übertreibung, die einfach deutlich macht, dass es viele gewesen sind. Und so ist auch hier klar, egal jetzt, wie wir das Ganze umrechnen, was Jesus deutlich macht, es ist eine Riesenschuld, die man völlig unmöglich abzahlen kann. Und wir kommen dann noch darauf zurück. Als er das nicht bezahlen kann, natürlich, was er hier schuldet, und da besteht die Möglichkeit, damals war es üblich, dass man steigern konnte für Steuern. Das heißt, man hat die Erlaubnis gekriegt, die Steuern einzutreiben in einer Provinz, und dafür musste man vorher einen Geldbetrag zahlen. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass die Ernte schlecht war oder was immer und dass man dann gar nicht alles bezahlen konnte. So, das könnte hier ein bisschen der Hintergrund sein. Aber wie es auch sei, es ist eine unmögliche Schuld, die er nie im Leben begleichen kann. Und nachdem er es nicht bezahlen kann, soll er und seine Frau und seine Kinder verkauft werden. Das ist für uns schockierend, das finden wir unfair. Was kann die Frau dafür, was können die Kinder dafür? Aber im damaligen Kontext, in der damaligen Kultur war das selbstverständlich völlig klar, denn Frau und Kinder waren Besitz des Mannes und von da gesehen wurde er und seine ganze Familie als Sklaven verkauft, um einen kleinen Teil wieder zu kriegen, allerdings einen sehr kleinen Teil im Vergleich zur Schuld. Und er kann nur noch eines tun, sich hinwerfen und um Gnade bitten, um Geduld bitten. Und dann sagt er glatt, ich will dir ja alles zurückzahlen. 200.000 Jahresgehälter, da braucht man viel Geduld. Aber er will alles zurückzahlen. Völlig unmöglich. Aber der König tut das Unmögliche und lässt ihn frei und gibt ihm nicht nur Zeit, dass er zurückzahlen kann und sagt nicht, also wenn du wenigstens etwas zurückzahlst bis an dein Lebensende, dann bin ich zufrieden, sondern er erlässt ihm die ganze Schuld. Das ist unvorstellbar. Die Zuhörer damals, die waren völlig schockiert oder müssen völlig schockiert gewesen sein, denn das ist undenkbar, dass das jemand tut. Aber natürlich, wir verstehen von vornherein, dass wenn er sagt, dass hier ein König, dann ist das immer das Bild für Gott und dass Gott das Unmögliche tut. Aber dann kommen wir zum zweiten Akt und das ist der schockierende. Kaum ist er draußen, dann begegnet er einem mit einer kleinen Schuld. Nun, ich denke, manche Übersetzungen untertreiben hier, denn das klingt dann manchmal so, als wäre das wirklich eine Lappalie, als wäre das eine Kleinigkeit, was er hier schuldet. Aber wie gesagt, ein Denar ist ein Tagesgehalt, so 100 Denare sind dann auch immerhin ein paar Monatsgehälter. Also es ist eigentlich nicht eine Kleinigkeit, was er hier schuldet. Es ist schon ein verhältnismäßiger Betrag. Nur im Vergleich zu dem, was ihm erlassen worden ist, natürlich ist es eine absolute Kleinigkeit. Und es ist also nur im Vergleich so schlimm. Nun, wenn wir den Kontext wegnehmen würden und wir würden nur diesen zweiten Akt haben, ein Mann trifft jemand, der ihm Geld schuldet und er verlangt, dass die Schuld zurückgezahlt wird und die Schuld wird nicht zurückgezahlt und er wirft ihn darauf ins Gefängnis, dann ist das völlig okay. In der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit, war das die normale Vorgehensweise. Das war sein Recht. Man konnte ihm keinen Vorwurf machen. Er hat nichts Böses getan. Er hat nur auf seinem Recht gepocht. Er hat die Spielregeln der damaligen Zeit eingehalten und wollte eben sich nicht ausnützen lassen oder was immer sonst. Aber dieser zweite Akt ist eben deshalb so schlimm, weil er dem ersten folgt. Weil da vorher was passiert ist und was diesen zweiten eine völlig neue Sicht gibt. Dass das, was er tut, plötzlich nicht mehr akzeptabel ist. Der Kontext macht den Unterschied. Er hat eben etwas erlebt. Er war eben in der Audienz des Königs. Und dann hat er den Palast verlassen und ging in den Alltag Und er war wieder ganz anders. Das, was er eben in der Audienz erlebt hatte, hat er im Alltag vergessen. Und dann kommt eben der dritte Akt. Seine Kollegen, seine Mitknechte sind empört und berichten dem König. Und der König lässt ihn wiederkommen. Er nennt ihn eben einen bösen Knecht. Und die Strafe ist härter als vorher. Vorher wäre er als Sklave verkauft worden. Jetzt wird er gefoltert, bis er bezahlen kann. Das ist eine ziemlich lange Folter. Eine sehr harte Strafe oder jetzt eine viel größere Strafe als vorher. Nun, das Problem ist natürlich, was machen wir mit dieser Geschichte? Wir hatten zuerst den Anlass, wie es zu dieser Geschichte kam. Dann sehen wir die Abrechnung des Königs und jetzt die Anwendung. Wie legt man so ein Gleichnis aus? Und grundsätzlich, bei jedem Gleichnis gilt, man darf nicht jedes Detail versuchen auszulegen und für jedes Detail eine geistliche Anwendung zu finden, denn das wird dann sehr schwierig, wenn wir hier sehen, dass die Knechte zu dem König gehen und ihm berichten, was passiert ist. Wenn der König Gott ist, dann braucht er keine Knechte, die ihm berichten, was passiert ist. Und das weiß er selber. Aber es gibt in jedem Gleichnis trotzdem eben natürlich, und deswegen wird das Gleichnis erzählt, wichtige Vergleichspunkte und Lehren, die wir daraus ziehen können. Das Erste, was ich eben in dem ersten Akt sehe, ist unsere große Schuld. Wenn wir ehrlich sind, dann halten wir uns doch gar nicht für so schlechte Menschen. Also wir wissen doch alle von Leuten, die eindeutig schlechter sind als wir. Wenn alles so gut wären wie wir, würde es doch ganz anders aussehen in dieser Welt. Gott müsste doch eigentlich zufrieden sein. Und das ist natürlich, nach den Maßstäben dieser Welt sind wir wahrscheinlich wirklich gar nicht so schlecht. Natürlich gibt es wirklich schlechtere Leute. Aber es geht eben nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern wir werden einmal vor dem König stehen. Und der wird nicht nach unserer Kultur fragen, was in unserer Kultur akzeptabel war und was nicht. Oder was in unserer Zeit akzeptabel war, was noch vor 50 Jahren nicht akzeptabel war. Sondern er sieht Sünde anders. Christian hat letzten Sonntag aus 1. Petrus 4 gepredigt und er hatte dort diesen Vers: Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Und dann, oder weil er sich in fremde Dinge einmischt. Das passt für uns nicht. Mörder und Diebe und Übeltäter, das sind die schlechten Menschen, aber sich in fremde Dinge einmischen, das ist doch keine Sünde. Wenn wir die Listen, es gibt ein paar Listen in der Bibel, wo Sünden aufgeführt werden, natürlich ist keine vollständig, das hätten wir immer so gern. Wenn es eine Liste von 218 Sünden gäbe, dann würde jeder das Buch haben wollen oder das Traktat, wo die drinstehen. Nein, die gibt es nicht. Aber es gibt ein paar Beispiele und wenn man sich die anschaut, dann ja, erschreckt man eigentlich immer. Im Galater 5 erzählt Paulus, zählt er auf und sagt, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Und ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Nun, da sind ein paar Sachen drin, die würden wir auch sagen, die sind also wirklich schlimm. Zauberei tut keiner von uns. Wobei man selbst das dann definieren müsste, was da nicht alles dazugehört. Oder Götzendienst. Ja, natürlich knien wir uns nicht vor irgendwelchen Statuen nieder. Aber an anderen Stellen macht Paulus deutlich, dass es auch andere Formen von Götzendienst gibt. Und wie schaut es aus mit Neid oder Eifersucht oder Streit oder Zorn? Die Bibel hat also immer, wenn sie solche Sachen aufzählt, ein Durcheinander. Wir würden dies ganz anders ordnen. Wir würden anfangen bei den großen Sünden und dann so ganz am Schluss würden die kleinen in Anführungsstrichen kommen. Aber egal, wie wir diese Sündenlisten uns anschauen, eins wird dann immer deutlich, dass unsere Schuld viel größer ist, als wir vielleicht im ersten Moment gedacht haben. Hier, diesem Knecht, ist wahrscheinlich Geld anvertraut worden und er hat es veruntreut, aus Unvermögen oder aus Absicht, wissen wir nicht. Die Frage ist, was hat Gott uns anvertraut und was tun wir damit? Er hat uns Augen gegeben, damit wir seine Herrlichkeit sehen, damit wir die Not sehen und sie lindern. Und was sehen wir oft stattdessen? Er hat uns einen Mund gegeben, damit wir ihn loben, damit wir ihn anbeten, damit wir Worte der Gnade weitergeben, sagt Paulus. Und wie oft verletzen wir damit? Und wenn wir dann an all die Beispiele denken, wo Jesus von unseren Gedanken redet, dass man in Gedanken schon jemanden töten kann, Ehebruch begehen kann und so weiter, dann werden wir immer kleiner und merken immer mehr, ja, unsere Schuld können wir in 200.000 Jahren nicht abtragen. Und wenn man überlegt, was die größte Sünde ist, ist natürlich, wenn wir das größte Gebot übertreten. Und das ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und das hat keiner je immer getan. Unsere Schuld ist so groß wie die Schuld dieses Menschen hier. Völlig unmöglich, diese Schuld je abzutragen. Aber der König ist bereit zu sagen, ich vergebe dir deine ganze Schuld. Aber dann sehen wir eben die Schuld des anderen, die keine Kleinigkeit war, die eine echte Schuld ist. Menschlich gesprochen haben wir Anspruch auf Rückzahlung, auf Rache oder was immer. Aber die Audienz beim König muss eine Auswirkung im Alltag haben. Und das hat sie eben in diesem Gleichnis nicht. Und deswegen kommt dann das Dritte, und das ist jetzt die Frage: Kann Vergebung rückgängig gemacht werden? So klingt es hier, dass er ihm erst vergibt und dann macht er es rückgängig. Es klingt, als müsste man sich die Vergebung dann doch verdienen. Aber das ist kein neues Thema. In Matthäus hat, im Vaterunser hat Jesus schon den Jüngern gesagt, sie sollen so beten, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, sie bitten Gott sogar darum, dass er ihnen genauso vergibt. Das heißt, wenn ich nicht vergebe, dann bitte ich Gott darum, dass er mir auch nicht vergibt. Und damit es kein Missverständnis gibt, sagt er dann, erklärt er diesen einzigen Punkt aus dem Vaterunser. Alle anderen lässt er einfach stehen, aber diesen erklärt er. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Viel klarer kann man es eigentlich nicht sagen. In Jakobus 2,13 steht dann noch, es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Jemand hat mal eine Umfrage gemacht in den USA und 75% der Befragten glaubten, Vergebung von Gott zu haben. Aber von der gleichen Gruppe haben nur 52% anderen vergeben und nur 43% haben andere um Vergebung gebeten. Vergebung ist nicht ein Verdienst. Vergebung ist Frucht. Es ist eine Auswirkung der Vergebung, die ich erfahren habe. Das macht dieses Gleichnis deutlich, dass dieser Mensch die Vergebung nicht wirklich verstanden hat, nicht wirklich angenommen hat, dass es keine Auswirkung in seinem Leben hatte. Manche Leute sagen, ich kann nicht vergeben. Nun, das würde erstens heißen, dass Gott das Unmögliche erwartet, und das wäre ja unmöglich. Das wäre unfair. Nein, Vergebung ist hier keine Willensanstrengung, sondern Vergebung ist eine Reaktion auf Gottes Vergebung. Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, es fällt mir schwer zu vergeben, und er will aber, oder aber er sagt, ich will nicht. Es ist ein bisschen wie der Vater zu Jesus kommt und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und die fehlende Bereitschaft zum Vergeben ist also nicht der Grund für das fehlende Heil, für die fehlende Vergebung, sondern sie ist das Merkmal. Dieses Gleichnis ist also gleichzeitig eine Warnung und eine Einladung. Es ist eine Warnung. Wenn du denkst, dass du dem Gericht Gottes entronnen bist, aber nicht vergibst, nicht allen vergeben hast, egal wie groß ihre Schuld war im Vergleich zu deiner vor Gott, ist sie immer noch klein, dann hast du dich getäuscht. Es gibt zu viele Verse, die völlig klar sagen, wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns nicht vergeben. Das ist nicht meine Theologie, sondern das ist, was die Schrift an vielen Stellen klar sagt. Und viele Menschen betrügen sich selbst. Sie denken, sie haben etwas erlebt, aber es hat keine Auswirkung in ihrem Leben. Und sie sind nach wie vor unversöhnlich. Und es ist erschreckend, wie oft das passiert. Wenn man Seelsorgebücher liest, wie oft das erwähnt wird. Dass Menschen in Gemeinden sitzen und sagen, ja, aber der Bruder sowieso, vor 20 Jahren hat er das und das gemacht. Es ist nicht möglich. Jemand, der Gottes Versöhnung und Vergebung erfahren hat, und der gibt diese Vergebung weiter. Das ist eine sehr, sehr strenge Warnung, die uns Jesus hier gibt. Aber gleichzeitig ist es auch eine wunderbare Einladung. Denn egal wie groß deine Schuld ist, egal wie viel 10.000 Talente du hier schuldig bist, egal wie unmöglich es ist, diese Schuld je zurückzuzahlen, du brauchst nur vor diesem König niederfallen und ihn bitten, um Vergebung bitten. Und er gibt sie gern. Und das wird sich dann in deinem Leben auswirken. Gott ist bereit, die Schuld zu verlassen. Und dann sind wir fähig, 70 mal 7 zu vergeben. Nicht aus eigener Willenskraft, nicht aus eigener Anstrengung heraus, sondern jedes Mal, wenn uns etwas geschieht, wenn jemand uns verletzt, wenn jemand uns Unrecht tut, dann dürfen wir zurückschauen auf das Kreuz und sagen, Herr, für wie viel hast du bezahlt? Für meine Schuld und für seine Schuld. Und aus dieser Kraft heraus kann ich dann vergeben. Amen.